Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat August 2011 publizierte Rede wurde vom Professor Dr. Paul Shihisiao zum Thema Ostasien in der Begegnung mit dem Christentum am 17. Juni 1969 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg im Kongresshaus Baden-Baden über Begegnung mit den Weltreligionen gehalten. Auf der Tagung sprachen neben Xiao, der damals in Freiburg lehrte, Professor Dr. Anton Schall aus Heidelberg über Wesen und Geschichte des Islam, Professor Dr. Georg Siegmund aus Fulda über Buddhismus und Christentum und Professor Dr. Josef Hasenfuß aus Würzburg über das Christentum und die Weltreligionen. Die Tagung hatte zum Ziel, dem verstehenden Dialog zwischen den Religionen neue Impulse zu verleihen, ein Thema, das gerade in den letzten Jahren wieder besondere politische Aktualität gewonnen hat. In der Ankündigung der Tagung hieß es damals, die wachsende Einheit unserer Welt führt nicht nur zu einer Intensivierung der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Verflechtungen, sondern auch zu vermehrten Kontakten und Begegnungen der verschiedenen Religionen der Menschheit. Für das Christentum erwächst aus dieser neuen Situation die Aufgabe, seinen Wahrheitsanspruch nicht zu verschweigen, zugleich aber auch der Einheit unter allen Menschen und Völkern zu dienen.
Meine Damen und Herren, über das Thema Ostasien in der Begegnung mit dem Christentum ist eigentlich ein Thema, das viel zu groß ist, um das wir heute Abend sozusagen einigermaßen ausführlich sprechen können. Aber ich werde es so machen, dass ich Ihnen hauptsächlich von China aus, denn die Begegnung Chinas mit dem Christentum ist vielleicht besonders im Fernen Osten, ist symbolhaft auch vielleicht für die sogenannten Missionsländer überhaupt. Meine Damen und Herren, bevor ich Ihnen vielleicht über die Begegnung spreche, meine persönliche Erlebnis, erste Erlebnis im Abendland, Ihnen etwas erzählen. Das könnte schon sein, besonders für die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und in gewissem Sinn auch nach dem Zweiten Weltkrieg, symbolhaft zu sein, um nicht zu sagen, Symbol und Wahrheit zugleich. Im Jahr 37 möchte ich nach Europa kommen. Ich wollte nach Europa, wollte ich nicht nach Amerika. Aber in Amerika wäre für mich viel besser gewesen. Ich könnte dort sofort eine planmäßige Stelle bekommen. Finanziell wäre es viel, viel, viel besser gewesen. Aber weil ich ja sozusagen seit drei Generationen Christ bin, da möchte ich die Urheimat des Christentums mal kennenlernen. Und so möchte ich dann nach Europa kommen, da hatte ich eine Gelegenheit nach Italien, und zwar nach Mailand. Und Sie müssen sich so vorstellen, was stellt der Chinesen sich vor von Europa, wenn er Europa überhaupt nicht erkannt, zum ersten Mal hierher kommt. Um das zu sagen, da müssen Sie sich vorstellen, wie ist China am Anfang der 30er Jahre? Ganz kurz gesagt, also 37 bin ich gekommen, in den Jahren 34, 35 sah ich schon in Shanghai, zivilisatorisch schon Gebäude von über 30 Stockwerken. Und die Taxis war schon mit der Stromlinie. Dann habe ich von Europa mir so vorgestellt, ich habe aber sehr logisch gedacht und doch schließlich falsch getroffen. Nämlich, ich habe gesagt, Amerika ist ein Kulturkind Europas. Das stimmt doch. Ja, wenn Sie in Amerika, in New York, so Gebäude über 80 Stockwerke und so gebaut werden können, das ist doch ein Kinderspiel in Europa. Da habe ich mir so vorgestellt, in Europa, sicher auch in den kleinen Dörfern, gibt es nur kleine Wolkenkratzer. Und das ist das Zivilisatorische, das Materielle, das Äußerliche, das Innerliche, das Geistige. Weil ich ja selbst der Christ bin, dann dachte ich mir, wenn das Christentum schon fast 2000 Jahre in Europa gewirkt hat, ja, da mussten alle doch so lieb sein, so heilig sein, dass ich stelle mir vor, auf den europäischen Straßen, ich war wimmelte nur von Heiligen. Das ist doch, meine lieben Freunde, ist doch sehr logisch gedacht. Nun komme ich dann in Europa an, das heißt zuerst sahen wir vom Schiff aus der Ferne die Stadt Bari in Süditalien. Vom Wasser aus, dann steigen die schönen Gebäude, weißfarbige Gebäude aus dem blauen, azurblauen Wasser. Herrliches Bild. Fragen wir die Matrosen, ja, werden wir dort auch mal Halt machen? So, nein, wir gehen nach Venedig. Ach, schade. Wir gingen nach Venedig, das war Abend. Wir kommen dort an, am Abend, und da habe ich gesagt, Donnerwetter, jetzt muss man sofort ein Taxi besorgen und dann schnell ins Hotel fahren, gut schlafen, morgen nach Mailand. Und da hat die Matrosen gelacht. Taxi? Hier gibt es nicht. Ich war so erschrocken. Zivilisierte Europa ohne Taxi? Das sagen wir, haben viel Schöneres, viel Poetisches. Wir haben Gondeln. Da habe ich mir so vorgestellt, Gondeln, sicher etwas, was mit einem sehr starken Motor versehen ist. Und da kommt der Gondel, dann sage ich, genau wie auf Janzer Fluss, und mit den zwei Händen. Ich sage, das ist ja nichts Besonderes. Eine kleine Enttäuschung zum ersten Mal. Aber doch, die Sauberkeit des Hotels hat mich doch etwas beeindruckt, dass alles neu war. Also bei uns, muss ich ehrlich zugegeben, nur in großen Hotels ist es immer neu, aber sonst ist es nicht immer frisch. Und da sage ich, ja, das ist zwar sehr sauber, aber furchtbar anders auch nicht. Nächsten Tag fuhren wir dann nach Mailand. Und ich war sehr schüchtern. Und das gehörte auch zu sogenannten einer gewissen Bildung, dass man nicht ohne weiteres so in die Augen des anderen direkt anschaut. Und da habe ich natürlich ehrlich gesagt, möchte doch gerne wissen, wie die Leute angezogen sind und so. Doch von Zeit zu Zeit schielte ich was nach links und nach rechts. Auf einmal hörte ich eine Stimme ganz laut Cinesino! Ich war erschrocken. Was heißt das Cinesino? Ich konnte nur sagen, guten Tag, mehr nicht. Cinesino, auf Deutsch gesagt, ist Chineslein. Eigentlich ein sehr freundliches Ausdruck. Da ich ja nicht verstanden hatte und auch so laut war, da habe ich gesagt, wie kann ein italienischer Heiliger so unhöflich sein? meine lieben Freunde, und an diesem Moment an war mein Aufenthalt in Europa immer mit Fragezeichen. Und zwar, warum sind sie die Heilige so? Habe nicht entdeckt, dass nicht alle Heilige waren. Und dann später, wenn die Menschen so, gut, die Menschen so, warum sind die Christen in Europa nach 2000 Jahren noch nicht so christlich sind wie die Konfuzianer in China? Durch Konfuzianismus. Kommt das dann, das war ständig meine Frage. Wir sind deswegen, ist etwa deswegen, dass wir verschiedene Menschen sind. Das heißt, dass wir biologisch anders geschaffen sind. Da habe ich wieder mal beobachtet, ja nun, sie sind etwas weißer, aber doch nicht immer weißer. Denn die Süditaliener noch schwarzer als wir Südchinesen. Also Farbe ist nicht entscheidend. Allerdings die Nase, natürlich überall dicker. Überall höher. Nicht? Aber das ist doch nicht entscheidend. Dann beobachte ich die Gewohnheiten und so. Aber die Gewohnheit, was die Italiener haben, also öfters haben wir nur auch. Nur hier ist direkter. Ja, die Italiener, nicht, also natürlich in gewissen Kreisen ist etwas anders, aber im Allgemeinen, die sprechen etwas weniger, auch der Europäer in Augen der Chinesen, die sprechen im Allgemeinen weniger durch Blumen. Nee. Natürlich gibt es Kreise, die nur durch Blumen sprechen. Dann sagt er, woher kommt das? Kommt das dann von der Kultur? Gewisse Überblicke zu verschaffen, von der Kultur, brauchte natürlich gewisse Zeit. Und hin und her, nach Jahren, bin ich zu einer gewissen Überzeugung gekommen, von der Kultur und vom Denken. Das Denken bei ihnen ist etwas anders als bei uns. Und heute Abend möchte ich Ihnen zuerst etwas erzählen über das chinesische Denken. Das chinesische Denken, wenn ich dann ganz kurz bezeichnen darf, das chinesische Denken ist ein holistisches, ganzheitliches Denken. Der Ausdruck Holismus oder Holos, das ist ja griechisch. Und wenn ich dann die Ganzheit, der Holos in alten Griechenland mit dem Holos in China vergleichen, dann ist das Chinesische, die chinesische Ganzheit sozusagen noch etwas ganzheitlicher als die Ganzheit im alten Griechentum. Die Ganzheit, von uns Chinesen aus gesehen, ist besonders vielleicht bei den Vorsokratikern. Und herunter bei Sokrates, bei Plato und auch bei Aristoteles ist noch sichtbar. Aber später wird aber das Aristotelische wird immer mehr zur Geltung gekommen. Dann, obwohl nach Plato in Abland immer zwei große Richtungen da waren, wir können so grob sagen, das Platonische augustinische, eine Linie bis zu den Mystiker im Mittelalter. Wahrscheinlich plötzlich hörte etwa auf, etwa bei Hildegard von Bingen. Und dann eine andere Linie, dann ist die aristotelische, thomistische Linie, die weitergeführt bis zur Naturwissenschaft. So haben sie dann Naturwissenschaft, Technik, nicht etwa das Können, das technische Können, das die nur dem aristotelischen Denken eigen ist. Wir können auch, wir wissen doch, dass die Chinesen auch in bescheidener Weise Papier erfunden, Kompass erfunden, Schießpulver auch erfunden. Nur wir haben damit noch nie zur Industrie gekommen. Und für uns heutige Menschen ist das übrigens für die jungen Freunde hier ist noch ein sehr gutes Thema für Dissertation. Warum die Chinesen wohl auch früher Erfinder waren, doch nie zu Naturwissenschaftler gekommen und in China die Erfindungen nie zu einer Industrie gekommen. Und dieses Denken, man kann dann groberweise darstellen mit einem Bild. Das ist ein dieses Ganzheitsdenken ist ein bipolares Denken, die Bipolarität muss trichotomisch gesehen werden, muss in einer Dreiheit gesehen werden. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich dieses Bild schon gesehen, nur mit dem Unterschied, dass Sie dann vielleicht etwas bisher zu mathematisch gesehen haben. Bisher wird so gemalt. Das würde nur sagen, das Schwarze, das Weiße, das ist die zwei Pole. Das Weiße geht so ins Schwarze hinein. Das Schwarze geht so im Weiße hinein. Und im Schwarz ist kein reines Schwarz, sondern ein Punkt Weiße ist da. Und im Weiße ist kein reines Weiß, auch ein schwarzer Punkt auch da. Und dann das sozusagen soziologisch gesehen, das ist dann das Männliche, das Weibliche. Wir dürfen nicht so zu sehr aristotelisch lineal denken. Wir sollten nicht meinen, der Mann ist nur Mann, die Frau ist nur Frau. Das stimmt nicht. Denn in Frau sind so viele Sachen, so viele Männliches auch da. Und umgekehrt, beim Mann ist auch so viele Frauliches auch da. Wir können zum Beispiel ein Beispiel etwa sagen, die Väterlichkeit. Dies in der deutschen Sprache ist sehr gut gezeichnet, die Väterlichkeit. Ist weiblich. Und was ist Väterlichkeit? Väterlichkeit ist nämlich Zartheit, Liebe, das gehört eigentlich zum weiblichen Wesen. Nicht? Und umgekehrt, der Mut, mutig sein, das ist eine gute Tugend für uns Männer. Aber wenn es darauf ankommt, kann die Frau mutiger sein als wir. Wenn zum Beispiel, wenn das eigene Kind im Brunnen gefallen ist, dann wird sie mal sehen, wer schneller läuft, der Papa oder die Mama. jetzt möchte ich Ihnen dann etwas genauer vielleicht vorlesen, etwas sagen. Das männliche Weibliche nennt man in China das Yin und Yang. Das Yin, das Weibliche, das Yang, das Männliche. Wir können sagen, die Lehre des Yin-Yang ist essentiell für das chinesische Denken. Sie ist das invisible Fundament des Konfuzianismus und Taoismus, die im 6. und 5. Jahrhundert vor Christus entstanden sind und über Jahrtausende hinweg den chinesischen Geist und das chinesische Leben bis heute beherrschen. Das Yin-Yang hat viele Dimensionen. Es ist überall präsent, vom Naturhaften bis zu den tiefen inneren Geheimnissen. Dieser bipolare kinetische Gedanke des Yin-Yang stellt gleichsam das Alpha und Omega der chinesischen Geschichte dar und gilt für das gesamte chinesische Volk immer und überall. In unseren Tagen ist es uns aber immer deutlicher geworden, dass dieses Yin-Yang-Prinzip nicht nur autochthon in China, sondern auch in Abendland und in anderen Kulturen gedacht wird. Jedoch ist es nirgendwo so weit und so breit zur Geltung gelangt wie in China. Wir Chinesen, heute in diesem Abend muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, weil ich ja Christ bin, fühle ich mich dann heute Abend hier als ein kleiner Bruder zu Ihnen zu sagen. Ich werde viele unangenehme Sachen von meiner eigenen Hand Ihnen ganz klar sagen, damit Sie kennen, nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei uns, was glänzt, nicht alles Gold ist. Heute finden wir in zunehmendem Maße in der abendländischen Philosophie explizit bestätigt. Der chinesische Geschichte und dem chinesischen Denken nach ist das Yin-Yang ein allgemeiner Modus des Seins. Oder wir können sogar sagen, Yin-Yang, das heißt, die Bipolarität ist nur Modus des Seins. Ich möchte sofort sagen, warum wage ich das zu sagen? Das ist eine meiner bescheidenen Entdeckung. Weil wir nicht nur in den kleinen Dingen wie Atom, kleine Dinge wie Pflanze, Tiere und Menschen, nicht nur bei Menschen, nicht nur in Kultur, nicht nur in Denken, sondern nach chinesischer, taoistischer Philosophie, es ist auch so im Taoistischen, im Taoischen, im Göttlichen. Deswegen habe ich gewagt, die Bipolarität als nur Modus des Seins. Um das vorwegzunehmen, eine gewisse Bestätigung finde ich auch in der jüdischen Überlieferung. In Zohar wird gesagt, dass in Genesis Gott sagt, lass uns Menschen machen. Und dieses lass uns. In der Überlieferung dagegen wird weitergeführt, dass da nicht etwa so Gott so sagt, lass uns. Verstehen wir von dieser nach unserer christlichen Theologie, von der Dreifaltigkeit her, sondern hier dann wird in Zohar gesagt, Gott Mutter spricht zu Gott Vater, wird dieser Ausdruck gebraucht. Allerdings, dann kann man nicht sagen, ob das eine Person oder nicht Person ist, sondern später wird gesagt, die Mütterlichkeit Gottes sagt. Also, genauer weiß ich habe nicht viel studiert davon, ich weiß nicht, wie das zu verstehen ist. Aber doch, wir werden doch in der Theologie doch gehört, Gott ist eigentlich sozusagen im Grunde genommen geschlechtslos, sozusagen. Wenn man geschlechtslos ist, für den Chinesen, für den Taoist, muss so verstehen, dass er beide in sich in vollkommener Weise besitzt. Das sollte er auch so sagen. Gott ist allmächtig, warum soll er nicht so sein? Warum kann das nicht fertig werden? Urmodus des Seins, der zudem als der sicherste Weg zum Verständnis fremde Denkens ist. Ich möchte wieder etwas vorwegnehmen. Die Bipolarität in der abendländischen Philosophie ist überall eigentlich da. Angefangen schon von Heraklit. Und dann später besonders deutlich in der Dialektik bei Hegel. Und die spätere, also der Marxismus und so weiter, das hat damit immer gespielt, und bis heute noch. Und dort noch ziemlich gewaltig gespielt. Aber wenn ich dann überall bei den Kongressen folge, das merke ich. Nicht etwa Thesis, Antithesis, Synthesis, alle drei wird beachtet, sondern vielmehr Thesis und Synthesis, und Antithesis. Und deswegen, wenn Sie dann in den Kongressen, bei Diskussionen, Sie werden immer allermeisten finden. Allermeisten ist immer Thesis, Antithesis. Selten einer, der versucht, die beiden zu Synthesis zu bringen. Ich möchte doch ihm widersprechen. Das möchte. Das ist für einen Chinesen, das ist sehr natürlich. Wenn man lineal denkt, nicht ganzheitlich denkt, dann fällt man immer leichter in diesen, ja, Fehler kann man nicht sagen, sagen wir mal, in dieser Unvollkommenheit. Was bedeutet Yin Yin Yang? In der chinesischen Kosmogonie steht Yin und Yang die zweite Stufe des Werdens dar. Wobei die erste Stufe ja Tai Chi genannt wird. Das ist Tai Chi, das Ganze ist Tai Chi. Tai Chi ist der Uranfang oder das Ureins. Im 42. Kapitel des Tao Te Ching, das ist das Werk von Lao Tzu, von dem Stifter von Taoismus, Tao Te Ching heißt das Buch des Tao und seiner Wirkung. In diesem 42. Kapitel bringt der Lao Tzu, der vermutlich also im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, diese Gedanken am deutlichsten zum Ausdruck. Aus dem Tao entsteht das Eins. Aus dem Eins entsteht das Zwei. Aus dem Zwei entsteht das Drei. Aus dem Drei entstehen 10.000 Wesen. Alle Wesen tragen das Yin und umarmen das Yang. Und das strömende Fluidum bewirkt den Einklang. Das Eins ist Tai Chi. Das Zwei ist Yin und Yang. Das Drei ist das alle strömende, gestaltende Fluidum, das den Einklang bewirkt. Hermeneutisch könnte das Wort entstehen, auch als erzeugen, gebären, interpretiert werden. Doch wäre es hier eine sisyphische Mühe, wenn man bei dem Wort entstehen das Problem der Schöpfung unbedingt und eindeutig klären wollte. Was den alten Chinesen nicht notwendig erschien. Um die Zeichen zu erklären, vielleicht geht etwas, wir können vielleicht noch kurz, um Ihnen noch deutlich zu machen. Das Zeichen von Yin und Yang, das ist eigentlich zunächst das Bild von einem Berg, Schatten von einem Berg. Das Yang ist das Helle, das ist die Sonnenseite. Und Yin ist Dunkle, das ist die Schattenseite. Also die Zeichen werden immer so dargestellt, dass dann das figürlich, zeitlich deutlich wird. Ich möchte Ihnen vielleicht ganz einfach einige Zeichen doch vielleicht schneller zeigen. Das Ganze heißt Denken. Das Ganze heißt Denken wird besonders deutlich durch ein Zeichen. Und zwar das Zeichen vom König. Das sieht so aus. Das ist eine Zusammensetzung von drei waagerechten Strichen und einem senkrechten. Und die drei waagerechten Strichen bedeuten Himmel, Erde und Menschen. Und der König ist der, der die drei verbindet. Meine lieben Freunde, hier sehen Sie schon die Ganzheit. Hier sehen Sie schon auch der chinesische Begriff der Demokratie. Das heißt, ein Präsident von unserer Zeit muss genauso tun wie der frühere König. Man nennt zwar heute nicht mehr König, sondern nennt man Präsident, aber wir erwarten von einem Präsident, dass er die drei verbindet, nämlich das Himmlische, das Irdische und das Menschliche zusammen verbindet. Das ist das Zeichen für Himmel. Um etwas vorwegzunehmen, das ist das Streitobjekt für die christliche Mission, für die katholische Mission gewesen im 17. Jahrhundert. Das Zeichen von Himmel, Himmel ist zugleich Gott. Das ist eine Zusammensetzung von dem Zeichen 1 und dem Zeichen Groß. Das Zeichen Groß ist eine Figur, ein Abbild des Menschen, des Erwachsenen, eines großen Mannes. Kopf, Arme und die Beine. Und der Himmel ist etwas, was über dem Groß ist, was oben steht. Und deswegen wird es so geschrieben. Und der Chinese meint, der Himmel ist nicht nur der sichtbare Himmel, sondern auch der unsichtbare Gott. Das ist der Himmel. Um dann etwas auch etwas Charakteristisches für den chinesischen Menschen zu zeigen, das ist das Zeichen für Pietät, was heute völlig unmoderne ist. Diese Pietät stellt dar, die Hälfte vom Menschen von dem Alten, von einem Greisen. Und hier oben, das ist das Haar. Und hier, das ist das Zeichen Mensch, dargestellt, der Körper des alten Vaters. Und unten ist das Zeichen vom Kind. Ursprünglich ist vom Säugling. Hier bedeutet Sohn. großen Kopf, zwei Arme und dann zwei gebundene Beine. Das heißt, Sie dürfen nicht meinen, dass der Chinese tatsächlich mit einem Bein zur Welt kommt. Der Säugling, der kann noch nicht laufen und die beiden Füße sind gewickelt. Und deswegen sehen wir nur eins hier. Und das wird dann, hier wird dann im übertragenen Sinne gebraucht. Das heißt Song. Was ist Pietät? Pietät ist dann hier als Kindesliebe zu Eltern dargestellt. Wenn der alte Vater nicht mehr gehen kann, nicht, dann trägt er der Sohn von einem Ort zum anderen. Nicht? Trägt der Sohn ihn. Und hier ist zum Beispiel das Zeichen für das Gute. Da sehen Sie auf der linken Seite das Zeichen von Frau, auf der rechten Seite da das Zeichen wieder von Kind, wie vorhin. Das Zeichen von Frau war ursprünglich eine Darstellung der Frau vor dem Ahnenaltar. Aber hier ist etwas verändert worden. Hier sagen die Etymologen, hier ist nur die Darstellung der Weiblichkeit, der Zartheit der Frau. Vermutlich hier ist die Arme, hier ist der Körper, hier ist das Kleid, die Gürtel vom Kleid. In früheren Zeiten wird eben lang Gewand getragen. Sie sehen auch heute, die Japaner, die tragen noch sehr gerne Langkleider, weil sie ja im 6. und 7. Jahrhundert verschiedene Sachen von China übernommen haben. Und manche Sachen, muss man ehrlich sagen, haben die Japaner weiter gepflegt und besser, sogar gewisse Dinge sogar besser als wir. Und dann gewisse Dinge in China bereits verloren gegangen, aber die Japaner haben noch weiter gepflegt. Der Zen-Buddhismus zum Beispiel, ursprünglich zwar in China, aber die Japaner haben viel mehr weiter gepflegt als wir Chinesen. Und hier ist das Zeichen von Ruhe und Frieden. Da sehen Sie, oben ist das Dach und unten ist das Zeichen von Frau. Das bedeutet, wenn die Ehefrau unter dem engen Familiendach verweilt, dann gibt es Ruhe und Frieden. Auf Deutsch gesagt, wenn die junge Ehefrau zu viel aus dem Haus ausgeht und zu viele Kaffeekränzchen macht, dann gibt es keine Ruhe und keine Frieden mehr. Und das ist dann das Zeichen für Ruhe und Frieden. Und jetzt muss ich Ihnen dann eine Reihe von Zeichen dann zeigen, die fast für Sie spielende sind. Das ist das Zeichen für Holz oder Baum. Das ist eine Darstellung, ein Bild von einem Baum. Oben, das sind die Zweige und Kronen und unten die Wurzel. Das ist das Zeichen von Baum oder Holz. Und hier ist das Zeichen von Wald. Das sehen Sie, ich habe vorhin zum Herrn Direktor gesagt, die chinesische Schrift ist die leichteste dieser Welt. Und das da ist dann noch etwas mehr. Das ist Urwald. Natürlich, die heutige Zeichen, das ist Zeichen des Himmels, heute schreibt man so, ist gerade weniger, ist auch leichter zu schreiben. Das ist das Zeichen für das Gute. Und das ist, das links ist Frau, rechts ist Kind. Das ist also ganz anders geschrieben, ist gerade weniger. Und jetzt möchte ich, weiß nicht, ob Philologen hier sind, es ist etwas zu kauen, auch für Philologen jetzt. Das ist das Zeichen für Tugend. Das ist zugleich das Zeichen, was die Chinesen schreiben für Deutschland. Auf der linken Seite ist das Gehen. Das ist das ein Zeichen von Schritt gehen mit dem linken Fuß. Auf der rechten Seite dagegen, Sie sehen oben ein Kreuz. Kreuz bedeutet 10. 10 ist ein Bild, ein Hinweis auf 4 Richtungen. Was auf 4 Richtungen zeigt, das ist etwas Vollkommenes. Und deswegen 10 ist eine vollkommene Zahl. Warum? Unter den kleinen Zahlen, das größte ist 10. Nee? Und unten ist das Zeichen von Auge. Auge, eigentlich muss man so schreiben, quer. Nee? Aber hier für die Komposition, für das Ästhetische hier, hat man dann gerade geschrieben. Und dieser Strich hier, das heißt Versteck. 10 Augen sehen, Versteck, das heißt, wenn etwas von 10 Augen, von vielen Augen gesehen wird, kann nicht in Verborgenheit bleiben. Das heißt, aufrichtig. Und da unten ist das Zeichen von Herz. Das Herz ist ein Bild von Herz. Das ist die offene Herzkammer, das Innere. Und hier ist eine Andeutung von Ader. Nee? Also, aufrichtige Herzen. Dann könnte man nach diesem Zeichen, könnte man da eine gewisse chinesische Definition für die Tugend. Was ist Tugend? Tugend ist, mit aufrichtigem Herzen vorwärts schreiten. Das ist Tugend. Und Deutschland heißt Döbo. Wo ist Reich? Das Reich der Tugend. Die lachen, die würden vielleicht meinen, der Chinesen ist sehr schmeichelhaft. Nicht deswegen, das ist eine phonetische Anlehnung. Deutschland, do. Also, doi haben wir nicht. Schlecht, so ein richtiges Zeichen zu finden. Doi. Aber etwas ändern, do haben wir. Die Tugend heißt do. Deswegen do go. Man wird nicht durch diplomatisch schon am ersten Tage schon gegenseitig schimpfen, nicht wahr? Deswegen hat man das Zeichen genommen. Hier ist das Zeichen für das Tao. Das ist das Tao, das höchste Tao. Das Tao bei Konfuzius, besonders bei Laozi. Das ganze Tao Te Ching spricht von diesem Tao. Aber etymologisch, was ich sagen wollte für die Philologen, es ist leider, ich bin ursprünglich auch Philologe. Auf der linken Seite, das heißt Schritt für Schritt gehen. Diese 3 Striche oben heißt das Schreiten. Unten ist das Zeichen von Halten. Halten bedeutet, das ist ein Bild von einem Fußabdruck. Sie sehen hier auf der linken Seite, das ist Vers. Auf der rechten Seite ist groß C gemeint. In der Mitte soll verbindende Knöchel sein. Halten heißt Fußabdruck. Vielmehr Fußabdruck heißt halten. Warum? Wenn Sie halten, natürlich wenn Sie mit der Barfuß gehen, besonders im heutigen Wetter, wenn Sie Bad gehen, nicht? Mit der Barfuß, wenn Sie da Ihre in Sand oder Nasefüße auf trockenen Stein, was sehen Sie? Sehen Sie einen Fußabdruck. Was sehen Sie unter diesem Fußabdruck? Sie sehen Vers, groß C am deutlichsten. Und deswegen hat der Chinesen das gemacht. Also links ist Schritt für Schritt gehen. Auf der rechten Seite ist das Zeichen vom Kopf. Das Zeichen vom Kopf oben ist H. Und da unten ist das Zeichen vom Kopf. Merkwürdigerweise, das Zeichen von Kopf ist dargestellt, abgesehen von dieser Striche oben, heißt selbst. Selbst ist dargestellt von der Nase. Und das Zeichen Kopf ist nur dieser Strich mehr. Das heißt Kopf. Ich habe mich etwas Kopfzerbrechen, wie kommt das, dass der Chinese mit Kopf schreibt mit Nase? Nicht? Nun, wir Chinesen haben ja nicht so große Nase, so kräftige Nase wie die Europäer, warum gerade Nase? Nicht? Und aber auch bei uns Chinesen, Nase ist der hervorragendste Teil des Kopfes. Und wir haben auch eine gewisse Verwandtschaft zwischen auch chinesischen Ausdruck und deutschen Ausdruck. Und später habe ich gefunden, im Deutschen sagen sie doch nicht nur pro Kopf so viel, sondern sagen sie auch pro Nase. Also Nase ist auch hier sehr wichtig. Sehen Sie wieder sofort die Verwandtschaft. Und um das, jetzt möchte ich Ihnen etwas über die Zeichen nicht mehr sprechen. Ich möchte nur sagen, dass das Tao, das für uns heutige Menschen, besonders wenn wir philosophische Texte übersetzen, macht uns dann sehr viele Schwierigkeiten mit der Terminologie. Und doch, philologisch, etymologisch, können wir das Tao als höchste Wesen oder als Seinsregel des Kosmos, des Menschen, nicht erklären. Das Tao heißt einfach der Weg. Der Weg bedeutet, wie hier heißen, was ist Weg? Wir können sozusagen grob sagen, der Weg ist der Nase entlang gehen. Das ist der Weg. Das heißt der gerade Weg. Ja, wie sollen wir dann mit diesem Weg ohne weiteres, philologisch oder etymologisch, interpretieren als das höchste Wesen? Das ist bei Lao Tzu der Fall. Das Tao bei den Konfuzianern bedeutet Seinsregel. Seinsregel des Universums, Seinsregel des Menschen. Hat nicht die Bedeutung von Wesen, von höchste Wesen. Das haben nur die Taoisten. Jetzt möchte ich hier etwas weiterfahren. Die Geschichte des Tai Chi und der Yin Yang beginnt mit den 8 Trigramme vom mythischen legendären König Fuxi. Die 8 Trigramme sind hier. Diese Linie, diese ungebrochene Linie und gebrochene Linie sind, also das ist das Yang, die gebrochene ist das Yin, das Weibliche. Das ist das Männliche. Und die Variation, die Möglichkeit der Variation, Sie können sicher von I Ching lesen, die hat eine gute Übersetzung von Richard Wilhelm. Näheres können Sie ja drin lesen. Aber heute möchte ich nur das Wesentliche herausnehmen. Da sehen Sie die 3 ungebrochenen Linien oben, die gebrochenen unten. Das wird dann symbolisiert als Himmel und Erde, als Vater und Mutter, als Mann und Frau. Und dann wird es weitergegangen. Da sehen Sie hier 2 männliche und weibliche. Das ist die erste Tochter. Und umgekehrt gegenüber, das ist der erste Sohn. Und so, wenn Sie von innen oben gehen, das ist die 2. Tochter, das ist in der Mitte. Und hier auf der anderen Seite, das ist der 2. Sohn. Und hier ist dann die 3. Tochter und der dritte Sohn hier und die dritte Tochter auf der anderen Seite. Das bedeutet, dass die Symbol der verschiedenen Kombinationen zwischen diesen zwei Zeichen haben die Chinesen eine gewisse Kosmologie gemacht. Da werde ich Ihnen etwas weiter ausführen. Das mythische und legendäre König Fuxi, dessen Regierungszeit ungefähr in das 5. und 4. Jahrtausend vor Christus eingeordnet werden sollte. Es ist natürlich historisch nicht bewiesen. Wir gerne zitieren die Chinesen heute. Es gibt so Landsleute, die dann gerne ohne Kommentar das einfach als 5. Jahrtausend vor. In Wirklichkeit die Geschichte leider nur bis etwas über das 3. Jahrtausend vor. 2. Jahrtausend vor. Bisher archäologisch bewiesen. Später wurden die 8 Trigramme im Buch der Wandlung des Yi Jing zu 64 Hexagramme weiterentwickelt, in der 6. Linie. Der Urheber der Hexagramme war König Wen, das ist 1223 bis 1122 vor Christus. Das ist historisch belegt. Und dann auch im Jahr 1143 vor Christus und dann die einzelnen Hexagramme durch eine kurze Texte erläutert wurden und sein Bruder Herzog Zhu führte dann 1105 vor Christus eine weitere Erklärung hinzu, um die Glück und Unglück verheißende Hinweise der sechsten Linie auseinanderzulegen. Dieses System wird bei wichtigen Staatsanlässen zum Wahrsagen mittels Schafgabe und Schildkrötenschale verwendet. Nach einigen Jahrhunderten soll Konfuzius dann weitere Kommentare geschrieben haben. Die Grundlage der Hexagramme sind die Trigramme, wie Sie so gesehen haben, und der Bestandteil sind die Zeichen des Yin, gebrochene Linie, und der Yang, ungebrochene. Yang heißt hell, heißt männlich, aktiv, schöpferisch und dergleichen. Yin heißt dunkel, weiblich, passiv, gestaltend und dergleichen. Die Vorstellung des Yin-Yang gewinnt man zunächst von der alltäglichen Beobachtung der Natur. Es besteht die Unterscheidung von Tag und Nacht, Kälte und Wärme. Dementsprechend sind Tag und Wärme männlich, Nacht und Kälte weiblich. Das Männliche und Weibliche findet sich in der Tierwelt und bei den Menschen. Dementsprechend kann man die gebrochene und ungebrochene Linie als vereinfachte Zeichen der Geschlechter betrachten. Bei den Trigrammen und Hexagrammen werden die Naturbeobachtungen und deren Übertragung weitergeführt. Bei der Verdoppelung der beiden Linien erhält man nur 4 mögliche Bilder bis Mitte 2. Mathematisch nur 4. Durch Hinzufügen einer dritten Linie entstehen die 8 Trigramme, nämlich Himmel, das sind die 3, Himmel, Erde, Donner, Wind, Feuer, Wasser, Berge und See. Bei den Menschen entsprechen die 8 Trigramme Vater, Mutter, erster Sohn, erste Tochter und so weiter, wie ich vorhin gesagt habe. Durch Verdoppelung der Trigramme kommt es zur Bildung der im Buch der Wandlung entstandenen 64 Hexagramme, die die Phänomene des Makro- und Mikrokosmos erklären. Und die ganze dicke Buch von Michael Wilhelm erklärte alle diese Einzelheit. Dieses Zahlenverhältnis geht aus dem kosmogonischen Reihenfolge 1, 2, 4, 8 hervor, die nach neuer Forschung Das ist eine Forschung von einem Freiburger privaten Sinolog, Herr Brandt. Nach seiner Forschung auch in dem 42. Kapitel wieder zu finden sind. Da der Sinn des Jidin mannigfaltig und rätselhaft ist, sind im Laufe der Jahrtausende so viele Kommentare geschrieben worden, dass der Katalog in der Regierungszeit des Kaisers Qianlong, das heißt Mitte und Ende des 18. Jahrhunderts, nicht weniger 1440 Werke aufführen konnte. Ein zeitgenössischer Forscher, also in Südostasien, hat gewisse Prinzip aufgestellt zum leichteren Verständnis, die mir teils sehr dämlich erscheinen. Zum Beispiel, er sagte, Yang begegnet Yang, wird Yang. Yang begegnet Yin, wird Yin. Ich sehe hier zum Beispiel Yang begegnet Yang. Yang begegnet Yin, wird Yin. Das ist alles in dem System erklärt. Natürlich, das können wir hier nicht weiterführen, aber interessant ist Folgendes, dass dieses Prinzip entspricht auch die Summenbildung von gerade oder ungerade Zahlen, nämlich A. Gerade Zahl und gerade Zahl wird gerade. B. Gerade Zahl und ungerade Zahl wird ungerade. Und C. Ungerade Zahl und ungerade Zahl wird gerade. Und dann ist auch das zu sagen, positiv und negativ, ist auch dasselbe. Und in Yang-Trigrammen sind mehr Yin-Anteile vorhanden und umgekehrt. In allen Wesen sind Yin und Yang präsent, so wie ich vorhin gesagt habe, für Mann und Frau. Yang und Yin vereinigen sich in einem Ganzen. Und das ist das Wichtige, wenn wir das Tai Chi betrachten. Wir dürfen nicht meinen, ah, das Yang ist schön oder das Yin ist schön. Das ist beides auseinander, ist nicht Tai Chi. Sondern das Ganze ist immer das Beide zusammen. Das ist das Wichtigste. Das einsame Yin entwickelt sich nicht. So auch das einsame Yang. Daher prädiert man zum Beispiel in der chinesischen Politik für eine Regelung des Yin-Yang und der Ausgleich der Gegensätze. Die Yin-Yang-Theorie wurde konkret seit dem 12. Jahrhundert vor Christus bis zur Gegenwart in Anwendung gebracht. Hier können vielleicht wir einige Namen erwähnen. Zum Beispiel im 8. Jahrhundert bis 7. Jahrhundert vor Christus hatte ein gewisser Herr Guan Chung, der war Erfinder von einer Reihe von Finanzsystemen. Also Finanzamt ist nicht eine Angelegenheit unserer Tage. Das war schon im 8. Jahrhundert vor Christus, weil in China gab es schon Systeme. Der war führend Denker der Nationalökonomie und auf Grundlage des Yin-Yang. Und dann gibt es einen anderen, der hatte dann um die innerstaatliche Beziehungen und die Strategie und das Yin-Yang-Lehre auch angewendet. Wir haben vorhin gesagt, die beiden großen philosophischen Schulen des Altertums, der Konfuzianismus und der Taoismus, schöpfen ihre Grundgedanken aus dem Yin-Yang, wobei sie jedoch verschiedene Konsequenzen zogen. Konfuzianer waren zur Aktivität geneigt. Sie fordern ein geordnetes Leben in dem Gerechtigkeit hochgesetzt wurde, um schließlich Humanität zu erreichen. Dagegen erkannte die Taoisten die unauslotbaren Kraft des Yin. Also das Weibliche wird bei den Taoisten außerordentlich geschätzt. Deswegen lehrten die Taoisten dann die Überwindung des Yang durch das Yin. Das heißt, die Überwindung der Aktivität durch Passivität. Die übrige Schule des Altertums war sämtlich durch das Yin-Yang beeinflusst. Die Musik nahm ihren Anfang durch einen Minister des Huangdi, das heißt des Gelben Kaisers, das ist das dritte bis zweite Jahrtausend vor Christus. Historisch gesehen ist auch nicht ganz bewiesen, dass das so alt war. Dieser Minister durch Teilung des Bambus 12 Töne gewann, die dem Yin-Yang nach eingeteilt wurde. Auch die Dichtung, auch in Abeland, wie die des Qiyuan, das im 4. Jahrhundert vor Christus, war vom Gedanken des Yin-Yang beseelt. Die Medizin ist seit der Urzeit vom Yin-Yang-Prinzip bestimmt. Und heute noch, und heute besonders aktiv, sogar in gewissem Sinn Mode, in Abland, in Europa, auch in Amerika, zum Beispiel diese Akupunktur. Leider nicht immer gründlich getrieben. Wenn es gründlich getrieben wird, dann werden Sie sehen, wie viele Krankheiten können schneller geheilt werden, ohne Medizin. Ohne Nebenwirkung von Chemikalien. Ich könnte mir gut vorstellen, um ganz ehrlich und offen zu sagen, das ist vielleicht für die chemische Industrie nicht sehr angenehm ist. Die sogenannte Zhong Huanjia, das ist eine gewisse Diplomatie, die politische Schule der Diplomatie im 4. Jahrhundert vor Christus, gebot dann die Ausnutzung und der Widersprüche der Gesellschaft, die günstige Zeit des Yin-Yang geduldig zu beobachten und zu ergreifen, um politische Erfolge zu erzielen. Ungemein großes Ansehen beim Hof erntete gewisse Herr Zhou Yan im 4. Jahrhundert vor Christus, der eine Hauptfigur der Naturphilosophie seiner Zeit galt. Er dehnte die Yin-Yang-Lehre auf Astronomie, Geographie, Prognose für Naturkatastrophen und auch menschliche Angelegenheit. Nicht zuletzt verbindet er auch die Yin-Yang-Lehre mit gewissen fünf Elementen. Das ist auch in der chinesischen Naturphilosophie sehr wichtig. Die fünf Elemente, das ist nicht die richtigen chemischen Elemente. Das ist auch etwas anderes als die alten Griechen. Die alten Griechen haben ja vier Elemente gelehrt und die Chinesen fünf. Das ist Gold oder Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde. Das ist mehr Kraft als Element zu verstehen. Erstaunlich ist aber die wagemutige Behauptung von diesem Herrn Zhou Yan, dass er nach der Yin-Yang-Zeit der Sonne gerechnet hat und gegen die Ansicht der damaligen Konfuzianer stand, dass China nicht die ganze Welt, wir Chinesen, genau wie die alten Griechen, wir haben uns so eingebildet, dass wir eigentlich in der Mitte der Welt stehen. So wie die Griechen, die Römer eigentlich auch. Die alten Ägypter auch nicht weniger. Jedes Kulturvolk bildet sich immer ein, dass er die Weltmacht ist. So haben die Chinesen gemacht, so haben die Griechen, die Römer, die Ägypter, so haben auch die Europäer im 19. Jahrhundert, besonders schon nach der Entdeckung. Und heute ist leider und Gott sei Dank so weit, dass wir da von dieser nicht zu fest begründeten Einbildung etwas Gegenseitiges etwas abschaffen. Also er hatte gesagt, dass China nicht die ganze Welt ist, sondern nur ein 81. derselbe darstelle. Ja, nimmt man das Festland, das chinesische Festland, und das nach heutiger Messung 149 Millionen so und so Quadratkilometer beträgt, und errechnet 81. dieser Fläche, das beläuft sich auf ca. 1.840.000 Quadratmeter etwa. So erhält man tatsächlich eine Fläche, die das China der Zhou-Zeit, das heißt 12. Jahrhundert bis 3. Jahrhundert vor Christus, ungefähr einnahm. Das ist auch interessant. Ich möchte dann von dieser Anwendung vielleicht nicht mehr so sehr sprechen, das würde etwas zu lang gehen. Ich möchte noch etwas kurz, etwas konkreter und doch an das Theoretische etwas weiterführen. Wir haben schon vorhin erwähnt, dass der Taoismus und der Konfuzianismus aus gemeinsamen Quellen hervorgingen, doch mit entschiedenen ungleichen Lehrsätzen, als seien sie unversöhnliche Gegner. Das wird heute noch von vielen Wissenschaftlern betrachtet. Ist das eigentlich so? Philosophisch bietet der Taoismus des Laozi ein vollständigeres, kann man sagen, ein vollständiges System, in dem Metaphysik, Ethik, Staatslehre ihre gebührende Platz finden. Bezüglich des Yin-Yang hat Laozi deutlich gezeigt, wie das Yin, das Weichsein, für das gesamte Sein von Wichtigkeit ist und dem Tao, dem höchsten Sein, zugeordnet wird. Im 40. Kapitel des Tao Te Ching lesen wir: Rückkehr ist die Bewegung des Tao. Schwachsein ist die Wirkung des Tao. Der Gedanke der Rückkehr findet öfters Parallele in der abendländischen Philosophie. Rückkehr zu sich selbst ist die Bewegung des Tao, um nicht zu sagen die Bewegung Gottes. Bewegung ist Yin und Yang und dadurch die Entstehung aller Wesen. Die Rückkehr erfolgt nicht durch Härte und Stärke, sondern durch Weichheit und Schwachsein. Dies wird bei Laozi verschieden zum Ausdruck gebracht. Manchmal der Vollsein und Leersein, Sinken und Steigen, Härte und Weichheit, Stärke und Schwäche, Unglück und Glück, Habendes und Nichthabendes, Sein und Nichtsein, Tun und Nichttun, Trübheit und Klarheit, Wunsch und Wunschlosigkeit, Größe und Kleinheit, Leichtigkeit und Schwierigkeit und dergleichen. Um das Dauerhafte der Weichheit und Schwachsein des den Menschen klarer zu machen, nimmt Laozi das Wasser und das noch nicht lächelnde Säugling. Im 8. Kapitel lesen wir: Das höchste Gut ähnelt dem Wasser. Das Wasser nützt trefflich den 10.000 Dinge und streitet nicht. Er waltet am Ort, die Menschen verabscheuen. Und darum steht es nahe dem Tao. Die Natur des Wassers ist Güte unermesslichen Maßes. Stets ein Geben ohne Nehmen. Es ist sanft und weich und passt sich überall an. Deshalb streitet es nie und niemand kann mit ihm streiten. Es fließt immer nur dorthin, wo es tief ist. Während die Menschen im Allgemeinen stets in die Höhe streben, weshalb die bescheidenen Stellung meiden. Das Wasser vermag überall durchzudringen, auch dort, wo man eigentlich keinen Zwischenraum finden kann. Daher sagte Lao Tzu in 43. Kapitel, der Welt aller Weichteste galoppiert über die Welt aller Härteste. Das Nichthabende durchdringt das Zwischenraumlose. Dem Streiten gehört eigentlich Härte und Stärke an. Das Gegenteil des Weichen. Das ist Widersacher des Wassers. Doch ist der Streit im Belanglosen überflüssig, denn das Wasser überwindet alles mit Leichtigkeit. Wie das Reiten und Galoppieren auf einem kraftvollen, aber fügsamen Pferd. Dass das Yin und das Yang besiegt, das Weiche, das Harte überwindet, ist eigentlich weitreichend bekannt. Ein deutsches Sprichwort stellte gleichermaßen fest, steter Tropfen hält den Stein. Das ist die Wirkung des sanften Wassers. Doch auch zu einem gewaltigen Sturm kann es werden, sodass es in seiner Weichheit selbst eine Halten Felsberge versetzen kann. Der erwähnte niedere Ort ist das schönste Symbol der Bescheidenheit. Die in der chinesischen Geschichte und im Leben der Herrscher stets eine dominierende Rolle spielt, wenn sie sich der Bezeichnung verweist, der König nennt sich verweist, tugendarm, unwürdig und so weiter. Weichheit und Schwachsein ist das Zeichen des Lebens. Daher die Hervorhebung des Säuglings. Denn alle jungen Wesen, ob Menschen, Tiere oder Pflanzen, treten in das Leben weich, schwach und zart hinein. In 76. Kapitel lesen wir, der Mensch tritt ins Leben weich und schwach. Er stirbt hart und stark. Alle Wesen treten ins Leben weich und zart. Sie sterben trocken und dürr. Darum das harte und starke Alter des Todes. Das weiche und schwache ist Begleiter des Lebens. Mit diesen Hinweisen sei wenigstens an einem kleinen, aber relevanten Abschnitt des Taoismus lautes gezeigt. Wie tief das Yin-Yang-Prinzip, das chinesische Verständnis des Seins, in alle Dimensionen besteht. Im Leben des Einzelnen, der Gesellschaft und des Staates. Es bietet den hermeneutischen Schlüssel, durch den das chinesische Denken erschlossen werden kann. Dabei ist es für den abendländischen Philosophen vielleicht etwas schwierig, ständig bei der Betrachtung der bipolaren Strukturen darauf zu reflektieren, dass die Betrachtungsweise selbst, durch die sie eingesehen werden, ihrerseits gemäß dem Yin-Yang-Prinzip einander zugeordnet sind. Dass also alle Aussage über das Prinzip nur in einer zweifachen Reflexion auf die ihnen zugrunde liegenden Bedingungen ihrer Ermöglichung hermeneutisch erschlossen werden können. Diese Eigentümlichkeit erklärte sich als besondere Struktur dieser Denkweise, Dies begründete in der symbolischen Erfahrung sowohl der Wirklichkeit selber, wie auch des Denkens, der Schrift, der Sprache, in denen sie Gestalt annimmt und ihren Sinn vergegenwärtigt. Diese symbolische Denkweise ist nicht weniger kritisch als die analytische, dialektische Denkweise Europas, sondern im Unterschied zu dieser imstande, ihre Grundlage, Voraussetzungen, Vorurteilen und Kriterien unausgesetzt methodisch präsent zu halten. Sie ist in einer besonderen Weise ontologisch aufgeklärt und wachsam, indem sie in Erfahrung und zur Erkenntnis bringt, dass das Denken selber stets nur ein Moment in der bipolaren Entfaltung und der Offenbarung des gründenden Einen sein kann. Vom gleichen Urprinzip aller Erscheinungen zwischen Sein und Nichtsein durchwaltet wie alles Seiend und deshalb fähig, der Präsenz des All-Einen in der Wirklichkeit durch Gedanken zu antworten, in denen dasselbe Eine sich symbolisiert und vergegenwärtigt. Wir finden dann in Yijin zum Beispiel den Ausdruck ein Yin und ein Yang und das ist das Tao. Eine schlichte Feststellung, dass das Tao Yin und Yang in sich enthält. Dass also sowohl das Männliche als auch das Weibliche trägt. Logisch besagt das nicht mehr als die Coincidentia Oppositorum in einem, sondern etwas anderes. Die Präsentation des gründenden Einen in allen koinzidenten Oppositionen, das Getragensein aller Gegensätze durch die Einheit, die sich nicht anders in Zeit vergegenwärtigen kann, als in Widersprüche, die insofern scheinbar sind. Als das zum Vorschein kommen und als solches in den Gegensätzen treten, bedeutet. Als das zum Vorschein kommen, als solches in den Gegensatz treten, bedeutet. Vorschein ist Widersatz. Erscheinung stets widersprüchlich. Methodologisch besagt dies jedoch, dass alle Gegensätze im Göttlichen als dem in Gegensätzlichkeit umfassende Geheimnisse enthalten sind. Dem entsprechen in alle Überlieferungen der Menschheit die Mythen der göttliche Androgynie. Gerade die Gottheit der kosmischen Fruchtbarkeit, der Vegetation von Typ Adis, Adonis, Dionysus und so weiter, besonders auch in Indien, auch in der germanischen Sage auch, in der indischen Pantheon besonders wird er oft so in einem Wesen dargestellt. Viele der ältesten ägyptischen Götter sind ja auch zweigeschlechtlich. Wie gesagt, auch wie bei den Germanen. Auch der iranische Gott der Zeit, Serfa, der Olmut, der Ariman, die Götter des guten Lichtes und der böse Finsternis zur Welt bringt. Die sind alle zweigeschlechtlich. Diese androgyne Erfahrung der Gottheit entspricht der Sehnsucht der Menschen nach vollkommener Integration in zwei geschlechtlichen, das heißt wiedervereinigten Menschen. Wie erwähnt, auch in der jüdischen christlichen Überlieferung kennt ihr diese Struktur. Talmudisch, kabbalistisch wird die Gottheit männlich und weiblich erfahren, aktiv und passiv. Und in der Gestalt der Tschechna erleidet Gott die Welt. Und das trinitarische Dogma der frühen Christenheit ist von tiefer Relevanz. Ich versuche etwas kürzer zu machen. Anschließend sei doch einmal vermerkt, dass das chinesische Verständnis der Bipolarität vieldimensional ist und keine unversöhnliche Wesensgegensätze gelten lassen kann. Keine unverbundenen Zweiheit, keine unaufhebbaren Zwiespalt, keinen Dualismus, etwa im Sinne von Zarathustra, sofern sich die iranische Religiosität ihre androgyne Urgottheit Zerwa nicht mehr erinnert, oder eines Mannes, dessen Manichäismus diese prinzipielle Zwiespältigkeit von dort her mitgebracht zu haben scheint. Ich formuliere hier bewusst sehr vorsichtig, weil ich als Chinesin dazu neige, die historische Betrachtung dieser Phänomene durch die abendliche Wissenschaft eine gewisse Einseitigkeit zu verdächtigen, die das Trennende mehr beachtet als eine, womöglich ungenügend artikulierte Einheit, die auch in diesen Religionen grundlegend ist. Für das chinesische Denken sind die Pole eben unzertrennlich als Ausdruck des Einen, das sich in ihnen darstellt und das im Einklang, in der Übereinstimmung, den idealen Modus des Seins im Dasein zu erkennen glaubt. Eine Bipolarität also, die trichotomisch gesehen werden muss. Unter anderem möchte ich kurz nur Jean Gebser mal erwähnen. Jean Gebser und verschiedene andere Denker unserer Tage, von ihnen wird hervorgehoben, dass Abendland und Asien keine unversöhnlichen Gegensätze, sondern voneinander abhängigen und aufeinander angewiesenen beide Pole unserer Welt sind. Sie ergänzen einander, sind in dem gleichen Maße zugeordnet, wie Mann und Frau. Man möge dafür sorgen, so meinte er weiter, dass der Umweg der exzessive Rationalisierung des abendlichen Denkens während der letzten Jahrhunderte nicht zu einer Sackgasse wird. Gerade die Philosophen des Abendlands und Chinas und Asiens, die sich ergänzen möge, um diese bessere Zukunft nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für alle Mitmenschen zu finden. Damit möchte ich dann leider den längeren Teil des chinesischen Denkens versucht abzuschließen. Nun, meine lieben Freunde, ich, die Wissenschaft ja hier in Abendland floriert, über die Begegnung, über die Missionsgeschichte, können Sie ja sehr viele lesen. Die Missionsgeschichte. Aber ich möchte nur kurz ein wenige wichtige Punkte in der Missionsgeschichte und auch in unserer Zeit erwähnen. Vielleicht nur ein Problem. Das Problem ist Akkommodation. Die Anpassung des Christentums in Missionsländer. Und durch dieses Problem der Akkommodation oder Anpassung ist im 17. Jahrhundert ein gewaltiger Streit gekommen, zunächst unter den Jesuiten selber und dann zwischen Jesuiten und Franziskaner, Dominikaner, Augustiner und so weiter. Weil sie da meinen, man kann doch den christlichen Gott, zunächst einmal Gottes Name und dann der Konfuzius-Kult, man kann doch den Gottes Name, unser Gott der Offenbarung, doch nicht mit etwa Tao in der chinesischen Sprache zum Ausdruck bringen und doch nicht mit dem Tian, mit dem Himmel etwas zum Ausdruck bringen. Das ist so heidnisch. Und diese guten Leute, die Gegner von Ricci, von damals, weil Ricci ja zu sehr die Akkommodation, die Anpassung gesucht haben. Wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen später sogar noch auch zeigen, wie Ricci dann sogar in der Wissenschaft, in der Geografie versucht haben, die Chinesen anzupassen. Die Chinesen haben immer gemeint, die Erde sei quadratisch und China in der Mitte. Und deswegen das Reich der Mitte. Und dann hat Matteo Ricci, der muss ja den Chinesen Geografie beibringen. Und da hat er ja die Weltkarte nicht so gemacht, wie wir heute machen. Also Amerika auf der linken Seite und dann Europa und dann Asien und dann kommt Pazifische Ozean und so. Der hat er umgekehrt gemacht. Und zwar Amerika auf der rechten Seite gestellt. Im Großen und Ganzen gesehen war China mehr oder weniger in der Mitte. Zunächst haben die Chinesen gelehrt, gemeint, das ist unmöglich. Erstens, das ist nicht quadratisch. Und zweitens, es ist viel zu groß. Und drittens aber, haben sie gesehen haben, oh ja, mehr oder weniger, China ist doch in der Mitte. Oh, das kann man annehmen. So allmählich haben sie angenommen. Es ist zwar für heute, für wissenschaftliche Haltung, ist etwas lächerlich, aber doch Matteo Ricci als ein kluger Missionar doch allmählich den Chinesen beigebracht, dass hier ein Gott ist, was sie Himmel nennen. Und ich möchte Folgendes sagen. Wenn wir aber zurückkommen zu der abendländischen Geschichte des Christentums, haben wir nicht etwas so ähnliches Phänomen gehabt, dass wir Heidnisches gerne aufgenommen haben? Eines Tages habe ich also den Zug von Wien nach Salzburg mit einem jungen Theologen ganz lebhaft gestritten. Und er sagt, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, dass im Evangelium etwas Heidnisches da ist. Ich sagte, jawohl, gibt es im Johannes-Evangelium. Und zwar den Ausdruck Logos. Nein, das ist nicht heidnisch. Ich sage, jetzt ist nicht heidnisch, früher aber. Ja, wir haben doch mit dem Logos vom heidnischen Christentum gebraucht, um den Sohn Gottes zu bezeichnen. Das ist doch heidnisch gewesen. Aber heute, wenn wir Logos, besonders Logos in Johannes Evangelium nennen, hören, verstehen wir als Christ oder auch als Nicht-Christ. Das ist auch, wenn sie im Evangelium so gemeint ist der freisch gewordenen Sohn Gottes. Und dann haben die Evangelischen die haben dann leichter gemacht. Die haben einfach Logos, was wir dann in der germanischen Sprache gebraucht wird, haben einfach das Tau genannt. Die haben gewagt. Und die alten Jesuiten haben eben im 17. Jahrhundert sowas alles gewagt. Und dann dieser Streit leider hin und her bis zum 1937. Und zwar nicht durch sozusagen erschöpfende Diskussion unter den Theologen, unter den Missionaren, sondern einfach die chinesische Regierung hat das offiziell erklärt, dass Konfuzius-Kult mit Religion nichts zu tun hat. Und dann ist der sogenannte, wir müssen schon sagen, in gewissem Sinn nicht sehr verheißungsvolle Lichtenstreit zu Ende gegangen. Für uns heutige Menschen, es wird heute noch immer noch gesagt, wir müssen Akkommodation treiben. Akkommodation ist das Richtige. Also es ist Deutschland vielleicht zu verdanken, muss man so sagen, dass in diesem Missiologischen Institut, dem Wissenschaftlichen Missiologischen Institut in Münster, hat ja vor einigen Jahren, 50 Jahre, Bestehung gefeiert, dann dieses Problem klar ins Bewusstsein der Missionare eingeprägt. Aber meine lieben Freunde, Akkommodation ist heute nicht genug. Und zwar nicht genug für Missionsländer, nicht genug für die Heimat. Deswegen, sie haben hier jetzt unter ihnen schon viele Probleme. Sie haben jetzt ganz dringend und moderne ist das Problem von Dritte Welt. Warum können wir mit gutem Herzen, mit so viel Geld, so viele technische Mittel, warum gehen wir in die Entwicklungsländer, können wir nicht richtig helfen? Dieses Problem ist nicht nur wirtschaftlich, politisch, sondern auch geistig. Und das Problem von Mission, dass wir als Christen unseren guten Glauben so mit gutem Herzen für die Mittel, auch viele Söhne, viele Töchter opfern für Missionsland, Anpassung ist nicht genug. Was dann? Diese Bipole, sie können auch christliches Land, Heidenland als Pole betrachten. Und diese Pole müssen sie zunächst einmal geistig versuchen, zu ein Taiji werden. Geistig muss er eine Einheit werden. Politisch ist es schon soweit. Durch Danken oder Nicht-Danken, Danken, und wir müssen sagen, wir Christen, wir müssen ja die Geschichte, ja heißgeschichtlich sehen. Wir dürfen nur von äußerlichen, oberflächlichen Dingen das Negative sehen. Wir wissen, ohne diese Negative, das heißt, diese Negative von Technik, es gibt Freunde von mir, die deutsche Freunde, die hinweisen auf die Technik. Die verdammte Technik und so weiter. Zum Beispiel, ich habe einen Freund, der zu Hause hat sehr viele Apparate und schöne Autos und so. Und er hat, nachdem dass er mit mir dann fertig geschimpft haben über die Technik, ich habe natürlich nicht immer so zustimmen können. Dann nachdem, dass er nichts mehr zu sagen hatte und gesagt hat zu mir, Paul, machen wir eine Spritztour. Dann sagte ich zu ihm, die verdammte Technik. Meine Damen und Herren und meine lieben Freunde, die Technik bringt zwar gewisse Nachteile, aber ohne die Technik wäre die Welt heute nicht so weit. Die Welt ist so weit, wir wissen ja, Gott kann auch den Teufel gebrauchen zu seinem Zweck. Die Techniker können wir nicht sagen, ist teuflisch. Aber etwas ist drin, nicht? So ganz rein ist nicht, nicht? Aber ich habe mich gewundert, dass zum Konzilszeit der so traditiongebundene, unverbesserliche, wird von vielen Leuten gesagt, der Ottaviani, hat mal gesagt, es muss weder Regierung da sein. Das habe ich mich gewundert, von ihm das zu hören. Meine lieben Freunde, die technische Entwicklung wird die Automation, wird die Menschheit so weit bringen und die Erschöpfung, der Konsum der Rohstoffe wird eines Tages die Menschheit so zwingen, dass sie eine Weltregierung bilden. Eines Tages wird es so weit. Ob wir noch erleben, wissen wir nicht. Aber die heutige Zeit, warum sage ich, wissen wir nicht? Erstens, die Medizin ist so weit, dass wir also 120 Jahre leben, ist eine Kleinigkeit. Und zweitens, die Fortschritte der Technik ist nicht mehr arithmetisch. Und deswegen, es kann so schnell sein, dass wir nicht ahnen können. Meine lieben Freunde, das echte Problem ist Synthese, ist Kultursynthese, zwar auf weltweiter Ebene. Das können wir nicht ohne weiteres verwirklichen. Weder nur von den Wissenschaftlern abland, noch von den Wissenschaftlern nur von den Missionsländern. Sondern das muss ein Team sein, muss verschiedene auf dieser ganzen Welt, in verschiedenen Ländern, verschiedene solche internationale und interdisziplinäre Institute sein, die versuchen, die studieren, die ohne Bedenken auch dumme Meinung fragen können. Das heißt, die Gelehrten gewöhnlich sagen keine dumme Meinung. Und die schweigen höchstens. Aber in diesem Institut muss der Betreffende da drin alles sagen können, alles fragen können. Dann können sie eine weltweite Synthese bilden, aber muss bilden und auf einer Ebene, die diese Arbeit fördert. Das ist die christliche Ebene. Aber echte christliche, nicht diese enge gebundene, so sektenartige, nicht diese, sondern wirklich zum Urchristentum zurück, zum echten Christentum auf dieser Ebene. Wenn wir auf dieser Welt so und so viele Jahre, so und so viele Institute hätten, gearbeitet hätten und die Ergebnisse da sind, dann können wir Christen mit einer gewissen Ruhe sagen, alles für Kultur. Kultur aber für Christus.
Paul Shih-Hsiao wurde 1911 in Jian, Jiangxi, geboren. Nach dem Studium der chinesischen Philologie, Philosophie und Psychologie an der Fushen-Universität in Peking und in Mailand kam Xiao bereits 1939 nach Freiburg, um die chinesische Enzyklopädie kennenzulernen und an ihr mitzuarbeiten. Es ging darum, Zitat, abendländische Kenntnisse und Glaubenssätze mit chinesischen Weisheiten und Imperien zu vereinbaren, Zitat Ende, wie er noch am Ende seines Lebens schrieb. Bereits damals sei die Bemühung um eine Verständigung zwischen Ost und West zu seiner Lebensaufgabe geworden. Wegen des Beginns des Zweiten Weltkrieges musste Xiao Freiburg aber gleich wieder verlassen und ging zurück nach Mailand, wo er mit Unterstützung Benedetto Croces eine Übertragung des Tao Te Ching des Laozi ins Italienische anfertigte. Dieses Buch überreichte er nach seiner erneuten Rückkehr nach Freiburg im Jahr 1941 Martin Heidegger, an dessen Seminaren Xiao als Gasthörer teilnahm. Nach der Bombennacht am 27. November 1944 verließ Xiao Freiburg erneut. Xiao blieb dennoch über Jahrzehnte der Universität Freiburg verbunden. Berühmt geworden ist das gemeinsame Projekt der Übersetzung der Lehrsätze des Tao Te Ching des Laozi mit Martin Heidegger im Jahr 1946, das ohne die Übertragung des Textes ins Italienische durch Xiao wenige Jahre zuvor sicher so nicht denkbar gewesen wäre. Bei einer Begegnung auf dem Holzmarkt im Jahr 1946 fragte Heidegger Xiao, ob er mit ihm dieses gemeinsame Projekt unternehmen würde. Während des gesamten Sommers, immer am Samstag, trafen sich Xiao und Heidegger in Heideggers Hütte in Todtnau-Berg. Xiao reiste mit dem Motorrad eines Freundes hinauf in den Schwarzwald, mit Verpflegung aus den Essenspaketen, mit Kaffee, Kakao, Nudeln, Wurst, Butter etc., die er als halber Alliierter ausgehändigt bekam. Trotz intensiver Arbeit konnten Heidegger und Xiao aber nur 8 der insgesamt 81 Abschnitte des Textes bearbeiten, durch die, Zitat, gründliche Gangart des Heideggerschen Denkens, wie Xiao später schrieb. Xiao selbst war in folgenden Sommern zu zahlreichen Vorträgen geladen über das Thema die Begegnung zwischen Abendland und China, weswegen eine regelmäßige Übersetzungsarbeit nicht mehr durchgehalten werden konnte. Als während eines späteren Besuchs Xiaos mit einem Freund bei Heidegger in den 60er Jahren das Gespräch auf Laozi kam, Zitat, richtete Heidegger den Zeigefinger auf mich und lächelte. Das war der, der nicht wollte. Ich lächelte auch, aus Verlegenheit. Zitat Ende. Xiao spielte auf diese Weise eine wichtige Rolle in Heideggers intensiver Auseinandersetzung über das Verhältnis westlichen und östlichen Denkens, und ihn haben die Wochen mit Heidegger in Todtnau-Berg im Sommer 1946 zeitlebens beschäftigt. Als nach dem Zweiten Weltkrieg das Fach Sinologie an der Universität Freiburg aufgebaut werden und institutionell dem orientalischen Seminar als Abteilung für Süd- und Ostasien angegliedert wurde, wirkte Xiao zwischen Sommersemester 1956 und Wintersemester 1969-70 als Lehrbeauftragter und Lektor für chinesische Sprache und Philosophie in Freiburg. Seit 1974 war er Professor an der Fuzhen-Universität in Taipei. Xiao starb im Jahr 1986.